Allianz Gebetswoche. Jedes Jahr findet sie statt. Ich denke, ein wichtiger Impuls, miteinander über die eigenen vier Wände der eigenen Gemeinde hinauszuschauen, mal hineinzuschauen in die Stadt, so haben wir es hier organisiert, mal hineinzuschauen in andere Gemeinden. Das ist schon eine ganz interessante Sache und auch, denke ich, eine wichtige Sache. Jesus liegt sie auf dem Herzen. Die Einheit des Reiches Gottes ist ihm sehr auf dem Herzen, damit wir alle eins sein sollen. Das ist sein Gebet. Das Vaterunser leitet uns in die Einheit hinein. Es ist schon interessant, wenn Jesus gefragt wird, und er wurde ja gefragt von seinen Jüngern, lehre uns beten, Herr, dass er dann das Gebet, das er uns beibringt, so anfängt, Vater unser. Die Jünger waren das Gebet ja gewohnt. Sie waren Juden, sie waren fromme Juden. Für einen frommen Juden war es selbstverständlich, regelmäßig in den Tempel zu gehen. Und da betete man. Das war keine Besonderheit. Oder wenn man in die Synagogen, auch Galiläa, also Nazareth und Kapernaum, wo überall die Synagogen waren, da ging man hin in den regelmäßigen Gottesdienst und da betete man, selbstverständlich. Das heißt also, die Jünger wussten, was das Gebet ist. Und doch scheint es so zu sein, dass sie gemerkt haben, wenn Jesus betet, da ist noch was anderes drin. Da ist noch was anderes drin. Jesus hat eine ganz andere Art. Mir ist das so ein wenig aufgefallen, als ich in einem Synagogengottesdienst, einem normalen Synagogengottesdienst mal gewesen bin und mich tatsächlich gewundert habe, wie schnell dort die, sage ich jetzt mal, heiligen Texte rezitiert werden, gebetet werden, gelesen wird, fertig. Das war mir fremd. Und ich habe so ein bisschen emotional, sagen wir mal, empfunden, spüren können, nachempfinden können, wie es wohl Jesus gegangen sein muss oder was er wohl gemeint hat damit, nicht plappern wie die Heiden und all solche Sachen, dass es nicht darum geht, das Gebet irgendein, sagen wir mal, Rezitieren heiliger Texte ist. Und nun hat man eine Stunde Zeit, also muss man versuchen, möglichst viele von diesen heiligen Texten zu rezitieren in diesem Gottesdienst, damit es besonders vollmächtig wäre oder damit man nun besonders Gebetserhörung hätte oder so. Und mir kommt das dann manchmal so vor, auch im Christentum gibt es solche Situationen, wo man sehr schnell Vater unser und was auch immer dann betet, um möglichst schnell fertig zu sein. Und dann kommt mir das dann immer so vor wie so ein Zauberhut des Glaubens, wo man dann ja die Gebetserhörung rausziehen will. Und damit es dann so ein richtiges Kaninchen auch wird, was man haben will, müssen es dann auch die richtigen Texte sein, muss es dann auch fehlerfrei sein, aber eben möglichst schnell. Und damit es dann ein Kaninchen wird und nicht eine Möhre oder ein Fuchs, der ja auch irgendwas mit dem Kaninchen zu tun hat, sicherlich eine Karikatur, aber manchmal kommt mir unser Gebet oder das Gebet auch in der Christenheit so vor. Es geht ja nicht darum, dass wir Ungläubige wären oder dass die Christen, die es so machen, ungläubig wären, aber es geschieht an vielen Stellen und zu oft. Beten wir auch so. Und die Jünger merken, bei Jesus ist das anders. Da ist es nicht nur ein Rezitieren heiliger oder magischer Texte, die irgendwas bewirken und die müssen halt so rezitiert werden, wenn man es so macht. Sondern die spüren, die Jünger spüren, da ist eine Herzensbeziehung. Da redet Jesus zu einer Person. Und das weist eigentlich auf das Zentrum unseres Glaubens hin. Es geht in unserem Glauben nicht darum, um das Rezitieren irgendwelcher heiligen Texte, auch wenn wir nachher das Vaterunser miteinander beten. Und es geschieht unter uns ja an manchen Stellen auch noch. Ich spreche mal eben ein Gebet und dann können wir miteinander sprechen oder sowas. Es geht ja nicht darum, dass man ein Gebet spricht, sondern dass man mit Gott, dem Vater, redet. Also es geht nicht um ein Rezitieren heiliger Texte. Nicht auch in unserem Sprachgebrauch ist das eingedrungen. Ich spreche mal ein Gebet und hoffe dann, dass ein Kaninchen rauskommt und nicht eine Möhre. Es geht um eine Beziehung. Glaube ist im christlichen eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Eine Beziehung zu einer Person, die man ansprechen darf und ansprechen soll. Vater unser. Und es ist tatsächlich eine Gemeinschaft. Es geht nicht nur darum, dass du oder dass ich oder einzelne Personen groß rauskommen, sondern interessanterweise das, was Jesus uns beibringt, ist Vater unser. Er gehört mir, er gehört meinem Bruder, er gehört meiner Schwester. Miteinander haben wir den gleichen Vater. Das ist so schwer. Und wir merken das in der Allianz Gebetswoche immer wieder, in eine andere Gemeinde hineinzugehen. Da sind ja offensichtlich so hohe Schwellen. Die sind ja so anders und die treffen sich eine halbe Stunde früher und die machen und so weiter und so weiter. Die Blockade, woanders zu anderen Christen mal hinzugehen, mit ihnen zu beten, das ist sau schwer. Wir beten hier gerne für die Diakonie, aber in die Diakonie zu gehen, um dort zu beten, die Mitarbeiter selber kennenzulernen, ist so schwer. Tellerrand. Wie groß ist mein Tellerrand? Wie groß sind die Hindernisse, die wir selber haben, und dann erwarten wir, dass die Menschen zu uns kommen. Über solche Dinge nachzudenken, da soll der 31. auch sein. Mal sich gegenseitig vielleicht auch diesen Spiegel vor die Augen halten. Sag mal, wo hast du deinen Tellerrand und kommst nicht drüber hinweg? Wo haben wir als Gemeinde einen Tellerrand und müssen lernen, dann nochmal drüber hinwegzugehen? Beten. Gebet ist Ausdruck einer Beziehung. Vater unser. Das heißt, ich darf mich auf den Weg machen zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Heute geht es um den Schluss, um den Abschluss des Vater unsers. Und das ist wieder so ein Ding. Das Motiv, die Herrlichkeit, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es ist ja interessant, von den vorbereitenden Leuten der Allianz Gebetswoche hat man ganz bewusst so eine Schultafel gebraucht, um deutlich zu machen, dass dies aus einer Situation herauskommt, wo wir bei Jesus etwas lernen dürfen und lernen sollen. Es ist wie eine Schultafel mit Söderlin-Schrift, nicht? Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich musste auch solch Zeug schreiben. Heute wird es wahrscheinlich gar nicht mehr gelehrt. Aber es macht uns schon auch deutlich, dass Gebet an manchen Stellen auch nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir das auch lernen dürfen, lernen sollen. Dass wir uns da möglicherweise auch ein wenig erziehen können. Und das Erste, was wir daran lernen, ist, dass das Vaterunser anfängt mit dem Lobpreis und endet mit dem Lobpreis. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Es beginnt mit dem Lobpreis, es endet mit dem Lobpreis. Wenn ihr mal den reinen Text drauflegt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gebet hat etwas damit zu tun, dass wir Gott anschauen. Es beginnt damit, Gott anzuschauen. Wer ist er für uns? Er ist unser Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Damit beginnt das Vater unser. Mit dem, dass ich auf Gott sehe. Das Vater unser, das ist so eine Besonderheit, gerade dieser Schluss. Ich weiß nicht, wer von euch mal in die Bibel hineingeschaut hat. Es ist ja an zwei Stellen uns überliefert, Matthäus 6 und Markus 11. Inhaltlich sind sie gleich, aber von der sprachlichen Formulierung doch schon ein bisschen anders. Ausgerechnet dieser Schluss, um den es heute geht, der steht gar nicht in der Bibel drin. Der ist im 2. Jahrhundert dazugekommen. Das weist darauf hin, dass die Bibel für uns auch kein heiliger Text ist, sondern dass es entstanden ist. Dieser Schluss, den ich heute predige, steht gar nicht in der Bibel drin. Also predige ich über einen Bibeltext, der gar nicht da ist. Ist schon eine Besonderheit. Wir haben nicht eine heilige Schrift, an die man glauben muss, sondern die heilige Schrift redet davon, von den Erfahrungen, die die Christen oder vor den Christen auch die Juden mit Gott gemacht hat und haben. Eine lebendige Sache. Und gerade das Vaterunser und gerade Gebete, etwa wie Philipper 2 und so weiter, sind im Christentum sehr häufig gebraucht worden und in unterschiedlichster Form überliefert worden. Das hat nichts damit zu tun, dass Jesus das nicht so gesagt oder gebetet hätte, sondern dass die Christen das dann aufgegriffen haben. Wenn ihr zu Hause eine gute Bibel habt, schlagt mal nach bei dem Vaterunser. Guckt euch das mal an. Und wer eine gute Bibel hat, da ist es unten drunter so ein wenig erklärt. Also ich habe mir in der Elberfelder nachgeguckt, hier in der Jerusalemer steht es drin und in der Zürcher Übersetzung, Luther-Übersetzung. Nicht? Da steht dann drin, dieser Text erscheint im 2. Jahrhundert und so. Man möge sich die Erklärung mal durch, ist hochinteressant. Entstehung der Bibel, wie ist unsere heilige Schrift geworden? Es ist keine magische heilige Schrift, sondern sie verweist uns auf eine Beziehung zu einer Person, die groß ist. Und Johannes schreibt es sehr nett, man müsste noch so viel schreiben und so viel erzählen über das, was wir mit Jesus erlebt haben, das können wir alle gar nicht, geht nicht. Ich mache jetzt mal Schluss. Und dann fängt er noch ein Kapitel an, weil es irgendwie doch nicht gegangen ist. Eine Besonderheit in unserem Glauben. Wir rezitieren nicht heilige Texte und selbst mit dem heiligen Buchstaben ist schwer. Also das heißt, wir sind geworfen darauf, dass wir von einem Gott reden, der uns begegnet, den wir erleben, den wir beschreiben, dessen Name sich ableitet von dem, was er tut. Ich bin der, ich bin, Yahweh. Jehi Asher Jehi heißt das im Hebräischen. Was soll das für ein Name sein? Ich bin der, ich bin. Und dann im Hebräischen kann man das auch noch in drei unterschiedlichen Zeitformen ausdrücken. Ihr wisst, im Hebräischen gibt es eine Zeitform für das Erzählen und eine Zeitform für alles andere. Also Gegenwart, Futur, Vergangenheit, alles für den Hebräer dasselbe. Für uns kräuseln sich unsere grammatikalischen Haare. Wir haben erstes Futur, zweites Futur und all solche Sachen. Und jetzt beschreibt Gott sich mit dieser Verbform. Ich bin, der ich bin, ich war, der ich war, ich werde sein, der ich sein werde. Man kann das parallel so über das eine ist richtig genau wie das andere auch. Ja, was sollen wir damit anfangen? Es redet davon, dass du Gott beschreiben kannst, aber doch nicht greifen kannst. Er ist ein lebendiger Gott. Du kannst einen mathematischen Satz beweisen, aber du kannst keine Person beweisen. Es gibt keinen Gottesbeweis, du kannst ihm begegnen, aber du kannst ihn nicht beweisen. Du kannst auch deine Großmutter nicht in einen mathematischen Beweis hineintun, es geht gar nicht. Du kannst deiner Großmutter begegnen, das vielleicht, wenn sie noch lebt. Unser Glaube, wenn wir zupacken wollen, wir kriegen ihn nicht bewiesen. Wir können unserem Herrn aber begegnen. Und viele sagen, die Jünger haben wir mit Jesus erlebt, wir können das aber alles gar nicht aufschreiben. Gebet, ein Predigttext, der gar nicht in der Bibel steht. Vater unser, diese komischen anderen Christen. Wir müssen uns in unserem Glauben schon auf eine Menge Dinge einlassen, gerade wenn syrische, orthodoxe und was weiß ich was, koptische Christen in unser Land kommen und sie feiern Gottesdienst nochmal ganz anders. Auch das ist etwas Seltsames, etwas, was uns abfordert. Herrlichkeit. Der Predigttext hat Ähnlichkeiten im Alten Testament, im Neuen Testament. Einmal im Weihegebet Davids für seinen Nachfolger Salomo oder auch im himmlischen Jubel der Menge der Erlösten. Ich möchte das mal mit euch lesen. 1. Chronik 29. David betete, gelobt seist du, Herr Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und die Gewalt, die Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich. Und du bist der Höhe zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Wir hören die Formulierung des Vaterunsers durch, etwa 1000 Jahre vorher. In der Synagoge wurden diese Gebete kombiniert miteinander und dann rezitiert im Gottesdienst. Das war üblich, das war selbstverständlich. Und von daher findet sich auch in der alten Kirche das Vaterunser in unterschiedlichster Form, bis irgendein Papst durchgegriffen hat und gesagt, Schluss jetzt, jetzt ist das Vaterunser. So, Schluss. Gut, man mag sich daran halten, man mag sich nicht daran halten. Glaube ist lebendig. Glaube ist lebendig. Man kann Gott nicht in die linke oder rechte Hosentasche stecken. Das macht uns auf der einen Seite, irritiert uns. Und auf der anderen Seite sind wir doch ganz froh, dass wir von einem Gott reden, der uns begegnet, der uns nahe kommt. Offenbarung 19, Vers 1. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Herrlichkeit, Kraft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Gebet, was Jesus uns beibringt, was die Bibel uns nahebringt, hat die Herrlichkeit Gottes vor Augen, die Größe und Erhabenheit. Und die können wir beschreiben in unterschiedlichster Weise und eben auch mit unseren Worten. Gebet hat offensichtlich dann den Sinn, die Herrlichkeit und Größe Gottes zu beschreiben. Anbetung. Anbetung heißt, ich beschreibe Gott in seiner Herrlichkeit. Wer einige Psalmen sich mal angeschaut hat, wo ellenlang beschrieben wird, was Gott in der Geschichte Israels getan hat. Und wer dann mal vergleicht, was da für Namen draus geworden sind, aus dem, wie Israel Gott bezeichnet, wird sich wundern. Ich denke jetzt an die Namen Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh, was weiß ich, weiß nicht, Rophe und wie sie alle heißen. Das heißt, das sind Erfahrungen mit dem Handeln Gottes und die sind zum Namen geworden, weil sie ihn in seiner Herrlichkeit, in seinem Tun, in dem, was er in Gnade und Barmherzigkeit an seinem Volk getan hat, beschreiben. Ihn beschreiben. Gebet heißt ihn beschreiben. Nicht ihn über meine Nöte informieren. Das ist schon eine Aussage. Gebet heißt, ihn in seiner Größe beschreiben, in seiner Herrlichkeit und nicht meine Nöte beschreiben und nennen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ein Mensch wird in der Anbetung gesund, seelisch, geistlich gesund. Wenn du in deinem Gebet immer nur deinen Bauchnabel beschreibst, o Herr, ich brauche und bitte ganz schnell sofort, dann verkrümmst du dich. Du verkrümmst dich, weil du immer auf deine Not, auf das, was dir schmeckt oder was du nicht hast, konzentrierst. Wenn dein Gebet immer nur die Beschreibung deiner Nöte und Wünsche ist und bleibt, wirst du geistlich krank. Wenn du dich aufrichtest und Gott beschreibst, also sozusagen ihm ins Angesicht schaust, wirst du gesund, garantiert. Geistlich heil. Das hat mit Heilung zu tun. Das hat aber mit deiner eigenen inneren Einstellung zu tun. Dass du Gott nicht in die Hosentasche kriegen willst mit irgendeinem magischen Gebet. Das Vaterunser ist ja für viele Leute irgendein magisches Gebet. Und wenn die 5 Vaterunser, 3 Ave Maria und so weiter nicht, dann muss Gott irgendwie handeln. Und das tut er nicht. Jedenfalls nicht so. Aber wenn ich ihm ins Angesicht schaue, ihn in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit beschreibe, ist das was ganz anderes. Und das haben die Jünger gespürt. Jesus, bring du uns das Beten bei. Du redest mit deinem Vater. Das haben wir noch nie gemacht.
kenne ich gar nicht.
Herrlichkeit. Gebet ist nicht nur das Abbeten von irgendwelchen Wünschen und Rezitieren, sondern ihn in seiner Herrlichkeit beschreiben, das, was er schon in meinem Leben getan hat. Vergiss nicht, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und nenne das. Vergiss es nicht und formuliere das. Damit du Hoffnung für deine Zukunft hast, damit du wieder geistig geradeaus denken kannst, damit deine Seele sich aufrichtet, damit du neu werden kannst in seiner Gegenwart. Seelische Geschmacksnerven. Natürlich merkt man das in der Allianz Gebetswoche zuallererst, wenn andere Leute andere Lieder singen. Dieses uralte Thema, ein abgedroschenes Thema. Aber wenn wir mal in die Kirchengeschichte hineingehen, ist dieses Thema vom Teufel immer wieder neu aufgewärmt worden. Immer wieder. Ob es jetzt die Lieder von Paul Ernst Ruppel sind, die für eine gewisse Zeit lang ungeistlich waren für einige, weil sie eine ungewöhnliche Intonisation haben. Oder ob es zur Zeit Luthers die Orgel ist, die unbiblisch ist. Die Orgel kommt nicht in der Bibel vor, wirklich nicht. Ein Jahrhundert später ist geistliches Liedgut ohne Orgel schon gar nicht mehr möglich. Alle geistlichen Lieder, die ohne Orgel gespielt werden, sind ungeistlich. Im ausgehenden 18. Jahrhundert, als die Wandervogelbewegung begann und die Gitarre aufkam. Heute, nach Bob Dylan und den Beatles, ist kaum eine Jugendgruppe ohne Gitarre zu denken. Was vor ein paar Jahrhunderten die Orgel war, ist heute die Gitarre. Das, was vor ein paar Jahrhunderten das Französische war, ist heute das Englische. Ein richtiges Lied ist ohne Englisch nicht denkbar für die einen. Und je mehr englische Lieder, desto mehr ärgern sich die anderen und sagen, das ist aber ungeistlich, wenn die nur englische Lieder singen. Wahrscheinlich werden wir im Himmel alle Hebräisch lernen müssen. Man merkt das natürlich, wenn man am Mittwochabend in die Lighthouse-Gemeinde geht und sie singen auf eine ganz andere Art und Weise. Hier ist denn diese Lautstärke ungeistig, ist Gott denn schwerhörig? Es ist schon interessant, dass das Thema Herrlichkeit in der Offenbarung, da steht es ja noch, mit der unzählbar großen Schar verknüpft wird. Wenn man sich dann mal anschaut, Offenbarung 7, Vers 19, wo betont wird, aus allen Völkern, aus allen Nationen, also alle Leute, die Englisch sprechen können, sind auch dabei und die laut schreien auch, oder wir als Deutsche, die sich nicht mal trauen aufzurichten, mit gefalteten Händen gebeugt sitzen, sind auch dabei. Anbetung, das heißt Beschreiben der Herrlichkeit Gottes von allen Völkern, das merkt man in der Allianz Gebetswoche, wenn die Afrikaner singen. Und wir sagen, oh, da gehe ich aber nicht hin. Die sind ja so anders. Was heißt erhörliches Gebet? Heißt es besonders laut zu beten? Heißt es besonders leise zu beten? Heißt es besonders englisch zu beten oder zu singen? Oder heißt es besonders nicht englisch zu beten, vielleicht französisch? Vielleicht sind nur besondere Lieder, die auf Hebräisch gesungen sind, dann diejenigen, die Gott erhört. Vom Teufel immer wieder aufgewärmt, ein uraltes Thema. Meine geistlichen Geschmacksnerven. Und dann sagt Jesus im Vaterunser, ist uns das mal aufgefallen, am Anfang heißt es, dein Reich komme, und am Ende heißt es, denn dein ist das Reich. Ist doch interessant, es geht nicht mehr um mein Reich. Also mit oder ohne englischen Lieder, mit oder ohne Orgel. Nicht? Es geht nicht darum, ich weiß von einem Gemeindeleiter, der ausgetreten ist, als der Pastor wieder mal anfing, mit Gitarre den Lobpreis zu gestalten. Der ist ausgetreten. Ja, kann es denn möglich sein? Kann es denn möglich sein, dass diese Art von geistlichem Geschmack, diese Art von ich baue mein Reich unter uns so selbstverständlich ist? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, aber bitte nicht auf Englisch oder bitte auf jeden Fall immer nur mit Englisch. Dein Reich komme. Es geht nicht um die Errichtung meines Reiches, es geht nicht darum, dass ich meine Vorlieben formuliere, sondern dass ich mir vielleicht vorstellen kann, wenn unsere afrikanischen Geschwister mit aller großer Inbrunst, die ihnen eigen ist, Gott anschreien, dass Gott schon das richtige Oropax wählt, um dann zu verstehen, was sie wirklich sagen wollen. Und dass das bei mir auch so ist, dass Gott schon die richtigen Übersetzungen dabei hat, um meine Sprache, meine Art, mit ihm zu reden, zu verstehen. Vater unser. Das ist schon so eine besondere Sache. Da kann jeder nur sicherlich auf sich selber aufpassen, dass er nicht in irgend so eine Falle hineintappt, dass er wieder mal sein eigenes Reich baut und sich darüber ärgert, dass die anderen Leute auch ihr Reich bauen, was eben halt ganz anders herum strukturiert ist. Wenn es um sein Reich geht, dann geht es letztlich darum, dass wir nach der Frucht fragen. Ist das, was mein Bruder tut, etwas, was Frucht im Reich Gottes bringt? Ist das, was mein Bruder, ob er jetzt schwarz, grün, gelb von seiner Hautfarbe ist oder weiß oder was auch immer, ob das, was er tut, Frucht bringt für ihn, für mich oder für jemand anders, der da ist? Sind die Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, ein paar alte, ein paar halbneue? War in deinem Herzen, ja, da sind nicht mal neue Anbetungslieder dabei, oder hast du dich gefreut? Hast du dich mit diesen Liedern in die Nähe Gottes begeben? Zu uns in den Gottesdienst sind mal zwei liebe Schwestern gekommen, die uns das gesagt haben. Ihr singt ja noch nicht mal die neuen Anbetungslieder. So nach der Melodie, was ist denn euer Anbetungs-, was ist das überhaupt wert? Wenn das in meinem Herzen ist, ich kann nur zu Gott kommen mit den absolut neuesten Anbetungsliedern, läuft etwas in der Beziehung, in deiner Beziehung zu Gott absolut schief. Und das müssen wir uns gegenseitig vorspiegeln und deutlich machen und beschreiben, damit es mich und mein Herz erreicht. Es kommt darauf an, ob es Frucht bringt, ob es Frucht bringt für mich oder meinen Bruder an der Seite. Wenn Gott sagt im Psalm 32, Vers 8, ich will dich mit meinen Augen leiten, hat Anbetung die Funktion, was heißt das, nicht? Man kann Pferde auch anders, man muss Pferde anders leiten, die müssen ein Zaumzeug in den Mund kriegen und dann richtig rechts, links und dann wissen sie, wo sie hin müssen. Nein. Weil wir aber Ebenbild Gottes sind und keine Pferde, es gibt vielleicht Menschen, die auch Pferde sind, mag es ja sein. Aber weil wir von dem, wie Gott uns konstruiert hat, Ebenbilder Gottes sind, ohne Zaumzeug, sagt er zu uns, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und seine Augen sieht man nur, indem man in das Angesicht Gottes schaut. Anbetung hat die Funktion, dass ich ins Angesicht Gottes schaue. Und dann sehe, wo er hinschaut. Also nicht ins Englische oder Französische oder was auch immer, sondern dass ich ihm ins Angesicht schaue. Und dann sehe ich, wo er handelt, wo er Dinge verändert. Und dann müssen wir vielleicht als Gemeinde herausfinden, wo entstehen unter uns Dinge, wo wir gar nicht wissen, wo dieser ganze Segen herkommt. Und wo gehen Dinge kaputt, die vielleicht alt geworden sind? Vielleicht gehört die Allianz-Gebetswoche dazu, mag sein. Der 31. ist sicherlich auch dazu da, um miteinander darüber nachzudenken, wo geht's für uns als Gemeinde denn weiter? Wo und an welcher Stelle? Ich will dich mit meinen Augen leiten, das heißt, ich darf und soll ins Angesicht Gottes schauen, und nicht nur ein schnell heruntergerattertes Gebetsformular bei ihm abliefern, damit er zufrieden ist und mich endlich in Ruhe lässt. Gebet. Unser Auftrag zum Schluss. Ein ergänzender Text wurde uns mitgegeben. Ich möchte ihn mit euch lesen. Denn Gott, der sprach, 2. Korinther 4, Vers 6 und folgende, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Was für ein Satz. Die Herrlichkeit, die wir in der Nähe Gottes erleben, leuchtet in uns und damit soll in der Ecke, wo wir leben, Erleuchtung entstehen. Eieiei. Paulus sagt dann ab Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt, das ist nicht Pinkelpott und Konsorten. Da ist nicht viel Herrlichkeit dran. Nicht, wir haben die Herrlichkeit bei Gott erlebt und sind aber irdene, töpfernde Gefäße ohne Gold und Silber. Wie sollen wir die Herrlichkeit denn transportieren? Wie soll denn das gehen, o Herr? Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die vielleicht zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das wünsche ich uns, dass das geschieht, dass wir das lernen, auf das Sichtbare nicht zu schauen, also auf das Englische oder Französische oder was auch immer, auf die Gitarre, auf die Orgel, aufs zu laute Schlagzeug oder wenn es zu leise ist, dass der Bass nicht mitgespielt hat oder was auch immer, sondern dass wir auf Gott schauen, denn der ist ewig. Dass wir lernen, ihm ins Angesicht zu schauen und uns von seinen Augen leiten zu lassen und nicht von der Sprache oder der Lautstärke. Möge uns Gott das schenken. Amen. Lasst uns beten.